Go. Herzlich willkommen zu Craft Entries Episode 4. Mein Name ist Thomas Sausen und in der heutigen Folge blicke ich auf das Jahr 2017 zurück. Denn 2017 ist so gut wie vorbei und wir haben damit fast ein Jahr Donald Trump als US-Präsidenten überstanden und dank der Switch auch die Auferstehung von Nintendo erlebt. Natürlich war es auch im Craft-Kosmos ereignisreich und natürlich ist dann auch da immer der Schwerpunkt dieses Podcasts, denn wir sind ja schließlich ein Craft-Podcast und ein Webentwicklungs-Podcast, also von daher ist das eine tolle Sache. Wir alle warten sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Craft 3 und diesbezüglich fing das Jahr eigentlich auch ganz gut an, denn nach 18 Monaten und diversen Verschiebungen startete Ende Januar endlich die öffentliche Beta von Craft CMS 3. Die Beta-Phase sollte ursprünglich 6 bis 9 Monate andauern und vor allem nicht im produktiven Einsatz verwendet werden. Da die Beta aber technisch komplett war, was neue Funktionen anging, ließ ich mich nicht lumpen und aktualisierte relativ problemlos Craft Entries direkt auf Craft 3. Die neuen Features waren einfach zu verlockend. Craft 3 basiert auf Yi2 und das wiederum hat PHP 7 als Minimalvoraussetzung und das zahlte sich nicht nur bei der Sicherheit, sondern auch Geschwindigkeit aus. Die Agentur Made by Shape machte einen Test und lud 5000 Einträge in knapp 1,8 Sekunden, während die Ladezeit genau dieser Einträge in Craft 2 noch 8,7 Sekunden betrug, also ein sehr, sehr deutlicher Geschwindigkeitszuwachs. Aber auch andere Vorteile wie der neue Bildeditor, der die Bearbeitung von Dateien verbessert und so, dass man halt auch auf den Bildern direkt eigene Fokuspunkte zuordnen kann, oder die Möglichkeit, die vorhandenen Bilder zuzuschneiden direkt im Editor. Alles sehr schöne Änderungen. Oder eben auch, dass nun nativ Multisites möglich sind, anstatt die Locales oder die Sprachfunktion von Craft zu missbrauchen. Ihr könnt also ohne weitere Kosten mehrere Craft-Websites von einer Installation aus pflegen, solange die auf einem Server liegen. Eine Webseite muss aber als Zugang zum Control Panel festgelegt werden. Also ihr könnt jetzt nicht da 5 verschiedene Zugänge haben, für jede Seite ein eigenes. Ihr legt eine Webseite fest, zum Beispiel eure Unternehmenswebseite. Und wenn ihr diese in mehreren Sprachen habt oder noch Landingpages pflegen wollt oder irgendwelche anderen Unterseiten habt, und dann könnte man sich über das Admin dieser Unternehmenswebseite einloggen und dann aber auch die anderen Unterseiten pflegen. Und natürlich steht ihr nicht vor der Wahl, ob ihr entweder Mehrsprachigkeit oder Multisite wollt. Es geht natürlich auch beides gleichzeitig. Als Entwickler arbeitet ihr wahrscheinlich in mehreren Entwicklungsumgebungen, eure lokale Umgebung, ein Staging-Server und der Live-Server so als Beispiel. Wenn ihr nun zwischen den Umgebungen Inhalte transferieren wollt, kann das echt stressig werden. Und genau an dieser Stelle sollten die Content Migrations helfen. Und ich finde, dass sie die Arbeit bisher wirklich erleichtert haben. Also es ist noch nicht da, wo man irgendwie hin will, aber es ist eine deutliche Verbesserung, um dann da jetzt Inhalte zwischen den Umgebungen oder Felder und so weiter, alle zwischen den Umgebungen hin und her zu transferieren, tauschen, synchron zu halten. Daneben gibt es dann noch eine hilfreiche und sehr umfangreiche Debug-Toolbar und die Unterstützung des Paketmanagers Composer, der dann auch Updates vereinfacht und kann man direkt im Terminal einfach schnell die Updates ziehen und dann auch in GitHub pushen, wo dann im Prinzip nur die veränderte Composer-Dateien hochgeladen werden. Also sehr coole Sache. Der Plugin-Store dürfte für viele dann das größte Update sein und für das Ökosystem als solches eine der wichtigsten Neuerungen, anstatt diverse Websites nach passenden Plugins abzusuchen, einfach von der eigenen Installation aus die richtigen Plugins installieren. Sehr praktisch und ja, sehr wichtig, weil so gut manche dieser Plugin-Verzeichnisse auch waren, es ist halt dann irgendwie immer seltsam, wenn man gesagt hat, ja, geh mal irgendwie dahin und geht auf Straight Up Craft und da sind auch ein paar Plugins und hier sind ein paar Plugins und dann sucht euch irgendwas zusammen. Das hat's auch gegenüber Kunden irgendwie immer komisch gewirkt, so als ob das Ganze noch nicht so ausgereift sei und dass es einem jetzt einfach so diese offizielle oder dann bald die offizielle Anlaufstelle geben wird mit einem Plugin-Store, das macht vieles einfacher und wahrscheinlich dann auch die Rechnungsstellung und die Verwaltung der einzelnen Lizenzen. Denn auch das war nicht so so angenehm. Man musste den Support immer anschreiben und ja, auch wenn man irgendwie Lizenzen irgendwie an andere Projekte übertragen wollte, immer Support anschreiben und ja, denn die haben dir dann so CSV-Dateien oder irgendwelche anderen Dateien geschickt mit den Lizenzen. Also das war kein schönes Erlebnis, sag ich jetzt mal, und deswegen habe ich da sehr große Hoffnung in den Plugin-Store. Ursprünglich sollte die Beta-Phase 6 bis 9 Monate dauern und völlig egal, wie erfolgreich ich die Beta im Einsatz hatte, der Release von Kraft 3 wurde dann eben vor kurzem oder vor 2 Monaten oder wann das war, auf 2018 verschoben. Aus Kraft-Sicht dann sicher die größte Enttäuschung des Jahres, denn wir hätten uns alle sehr gefreut, dann schon in diesem Jahr Kraft 3 auch produktiv nutzen zu können. Ansonsten habe ich viele Artikel gelesen von Agenturen, die erklären, warum sie Kraft einsetzen, und das ist jetzt nicht unüblich, aber ein Artikel ist mir dann doch bis ins Auge gefallen, denn am 18. April schrieb etwa Harry Keller, Co-Gründer und Entwickler der Berliner Agentur Dies, Das, Digital, einen Liebesbrief an Kraft, und natürlich kann ich diesen jetzt hier nicht komplett wiedergeben, dafür ist er dann schließlich in den Shownotes verlinkt. Aber ich habe ein paar für mich interessante Passagen mir einfach mal ein bisschen näher angeschaut. Etwa die CMS-Reise der Agentur, die zuvor verschiedene Lösungen einsetzte, von Rails und Active Admin zu Kirby CMS und Django CMS bis zu komplett statischen Optionen, Google Sheet, Perch und natürlich WordPress. Und für jede dieser Lösungen gibt es auch gute Gründe, dass man die einsetzt, von bestehender Infrastruktur über die Erfahrung vom Kunden mit dem jeweiligen System und was es da sonst noch alles als Gründe geben könnte. Aber immer wenn die Agentur freie Wahl hätte, würde sie Kraft CMS nutzen, auch wenn es natürlich jetzt nicht ein CMS gibt, was für jede Belange perfekt ist. Eine große Rolle spiele dabei die Denkweise, genau das zu bauen, was du benötigst. Denn im Bereich der Content-Management-Systeme gibt es meistens zwei Arten, entweder die mit irgendwie haufenweise Funktionen daherkommen, wo quasi alles geht und wo fast schon zu viel dabei ist, wie etwa WordPress, was dann auch dank den Plugins, der tausenden Plugins, ja, bis in die Unendlichkeit erweitert werden kann, so ungefähr, oder eben die Systeme, die eher so, ja, wo man eher mit so einem weißen Blatt Papier startet und darauf aufbaut und nur das ergänzt, was man wirklich nutzt. Bei dem einen kann es vorkommen, dass sogar Funktionen weggenommen werden müssen, um eine gute User Experience zu gewährleisten für den Kunden, da eben diese Funktionen für das Projekt gar nicht gebraucht werden. Beim anderen wird aber eben nur das hinzugefügt, was wirklich gebraucht wird, aktiv genutzt wird. Und das ist dann auch einer der Gründe, wieso ich mich vor Jahren für Kraft entschieden habe. Harry Keller stimmt dem in seinem Artikel zu, und es würde für ihn so einfach mehr Sinn machen und zusätzlich dafür sorgen, dass ein Projekt eine klare und wartungsfreudige Codebasis hat und das CMS selbst dafür sorgt, dass die Redakteure eine gute Benutzererfahrung bekommen. Auch die Produktivität als Webentwickler sei bei Harry noch nie so hoch gewesen wie mit Kraft. Einfach, weil das ganze System Sinn mache, von Eintragstypen über Felder, die ein Datenmodell abbilden, einfache Lokalisierung, genaue Zuweisung von Benutzerrollen, Caching-Verfahren, Inhalte modular als Blöcke aufbauen, Versionierung, Live-Vorschau und tolles Admin. Dazu ist alles einfach zu erweitern. Die Agentur würde Seomatic für alle SEO-relevanten Felder nutzen, als E-Commerce-Lösung eben Kraft Commerce, die Element API, um APIs zu bauen und so weiter und so fort. Letztendlich ist die Agentur so begeistert, dass sie schon 10 Pro-Lizenzen kaufte, und sie hofften auf einen tollen 3.0-Release im Sommer, der, wie erwähnt, leider verschoben wurde. Es ist jetzt nicht so, dass in dem Artikel die bahnbrechenden Neuigkeiten standen. Jeder, der mit Kraft arbeitet, wird zustimmen, und ähnliche Artikel verlinke ich ständig in der Links-Sektion auf kraftentries.de. Aber eben weil hier jemand von einer deutschen Agentur sich zu Wort meldet, wollte ich es mal wiedergeben, denn wir leben immer noch in einem Typo 3 in WordPress-Land, weswegen es schön ist, positive Kraftartikel zu lesen. Vom 22. bis 23. Oktober fand schließlich die .org 2017 in Portland, USA statt. Dabei handelt es sich um die offizielle Kraft-Konferenz. Pixel und Tonic nutzte eben diese erste Konferenz für zahlreiche Ankündigungen. Beispielsweise, dass Kraft 3 und der Plugin Store sowie Commerce 2 am 4. April 2018 veröffentlicht werden. Der Release-Candidate von Graph 3 ist mittlerweile verfügbar und beinhaltet alle wichtigen Funktionen. Also wir sind jetzt nicht mehr in der Beta, wir sind jetzt im Release-Candidate-Status. Graph-Lizenz wurde geändert, denn mit dem Release-Candidate 1 wird ein neues Lizenzmodell Einzug erhalten, welches sich an der MIT-Lizenz orientiert. Es gibt neue Preise, denn Graph ändert dann das Preismodell bzw. ergänzt dieses. Der Preis von Graph Personal Client Pro ändert sich nicht, allerdings sind da nur noch Updates für ein Jahr enthalten. Nach dem ersten Jahr fallen folgende jährliche Preise an: 39 US-Dollar für die Client-Edition und 59 US-Dollar für die Pro-Edition. Alle aktuellen Client- und Pro-Lizenzen werden weiterhin kostenlose Updates erhalten. Pixel und Tonic empfiehlt kommerziellen Plugins, dass sie ebenfalls 20% der Basiskosten als jährliche Update-Preise veranschlagen. Und ich weiß, dass das doch viel Kritik teilweise gab, wo man gesagt hat, ah, jetzt sind wir alle in einem Abo-Modell und jetzt kostet auf einmal, ja, meine Plugins kosten auf einmal jährliche Updates und so weiter. Es ist so, dass jedes Plugin weiter funktioniert, auch wenn man diese Updates nicht zahlt, aber dann kriegt man eben keine Updates mehr. Und letztendlich muss man es auch einfach sehen, dass jeder, der Webentwicklung und Programmierung betreibt, weiß, dass der Supportaufwand enorm ist und dass dieser jetzt irgendwie auch ein bisschen mitgedeckt wird. Das ist irgendwie nur sinnig und die Kosten halten sich immer noch im Rahmen, würde ich jetzt mal sagen. Da jetzt Graph doch meistens für kommerzielle Produkte eingesetzt wird, sollte das eigentlich auch kein großes Thema sein. Der Rich-Text-Feldtyp wandert vom Core in ein eigenes Redactor-Plugin. Zusätzlich wird Pixelontonix ein C-Key-Editor 5-Plugin anbieten. Ja, Commerce 2 basiert auf Graph 3, wird 999 US-Dollar kosten und die Unterstützung von Abos und ein neues Zahlungsgateway bieten. Dann wurde noch Commerce Lite angekündigt. Für 199 US-Dollar kommt dann eine einfache E-Commerce-Lösung und dient dann dazu, irgendwie, dass man kleine Websites, die auf Versand-Sales, Multi-Checkouts und sowas verzichten können, dass sie trotzdem eine kleine E-Commerce-Lösung einfach nutzen können. Ich selber fand die .all-Konferenz war super, war ein toller Ersatz für die rein digitalen Craft-Summits, die es bisher immer gab. Man kann sich quasi vor Ort mit anderen Entwicklern und Designern austauschen und sein Netzwerk vergrößern. Im Nachhinein ist es aber auch möglich, die Vorträge in Videoform nachzuholen. Also man kriegt irgendwie das Beste aus beiden Welten. Die Vorträge fand ich größtenteils gelungen. Mal wieder überzeugten mich Andrew Welch und Megan Slock sehr. Aber auch von den Editorial Design und Content Strategy Präsentationen konnte ich was mitnehmen. Die Keynote wiederum hatte interessante Neuigkeiten, wie gerade eben erwähnt, Release-Termine für Graph 3 und Commerce 2 und die Ankündigung von Commerce Lite sowie die Einführung von den Update-Preisen. Commerce Lite finde ich interessant, für meinen Geschmack sind aber Funktionen zu eingeschränkt und dass irgendwie Sales nicht möglich sind, ist eher ein Unding. Trotzdem interessiert mich das Commerce-Thema grundsätzlich, da ich zusammen mit drei anderen Personen, Entwicklern, einen größeren Graph-Commerce-Auftrag angenommen habe. Ohne jetzt den Kunden zu nennen oder worum es da genauer geht, kann ich sagen, dass es um einen Shop sich da handelt mit wahrscheinlich hunderten Produktvariationen, der aktuell mit Graph 2 läuft, aber eben gar kein E-Commerce-Plugin einsetzt. Da wurde einfach selber rumprogrammiert von der alten Agentur und irgendwie läuft alles, aber Erweiterungen sind schwierig, Dokumentation gibt es keine und selbst auf die Quelldateien haben wir keinen Zugriff. Mir reicht es aber auch schon, dass ich mir die Feldnamen anschaute und anstatt, dass diese einheitlich englisch geschrieben sind, gibt es da Deutsch-Englisch-Mischmasch und auch leider keine einheitliche Schreibweise, mal Camelcase, mal Underscores oder ebenfalls eine Mischung aus Bindestrichen und Underscores, also irgendwie sehr wild. Normalerweise hätte man das jetzt fast absagen müssen, als man das alles so gesehen hat, aber da wir quasi einen kompletten Relaunch machen und von der alten Codebasis eigentlich nichts verwenden müssen, sehe ich das noch ein bisschen relaxter. Ziel wäre es, das ganze Projekt dann mit Graph Commerce auszustatten, um ein solides und zukunftssicheres Fundament zu schaffen. Dazu muss man aber erstmal verstehen, wie die aktuelle Lösung funktioniert, wie die Datenmodelle aufgebaut sind und wie die ganze Struktur der Webseite und der Produkte sein soll. Erschwerend kommt hinzu, dass der Shop auch einen Produktkonfigurator benötigt, wir also mit JavaScript bzw. direkt mit einem Framework wie Vue einen solchen bauen müssten, der dann wiederum mit Graph Commerce kommuniziert. damit das alles reibungslos später funktionieren kann, muss eine gute Struktur her, zumal das alles auch noch mehrsprachig sein soll. Also das wird wirklich ein großes und schweres Projekt wahrscheinlich. Und das sind alles Fragen, die wir aktuell versuchen, mit dem Kunden zu klären. Eigentlich sollte der Designer aktuell auch schon an den Designs sitzen, doch leider verließ er kurzfristig aus persönlichen Gründen das Projekt. Der Kunde hat aber einen Ersatz geholt, dadurch entstand ein bisschen Leerraum. Und wir müssen jetzt abwarten, wie die Zusammenarbeit ja dann genau ablaufen wird. Aufgrund des personellen Wechsels habe ich dann auch etwas Bauchschmerzen, auch weil dadurch eben, weil durch die designerlose Zeit alles sich etwas nach hinten verschoben hat, ohne dass wir jetzt wirklich auch konkret schon an der ganzen Umsetzung arbeiten konnten. Wenn ich dann bedenke, dass im April Kraft 3 und Commerce 2 erscheinen, würde ich am liebsten mit dem Projekt so lange warten, bis die eben da sind. Aber das geht natürlich nicht, denn wir wollen im April vielleicht sogar fertig sein oder so. Also ja, oder im Sommer eher. Wir müssen mal letztendlich später mit dem Kunden entscheiden, ob und wann ein Upgrade zur neuen Kraft-Version erfolgen soll. Wobei das dann schon wieder ein Folgeauftrag wäre. Ansonsten war 2017 das Jahr, als ich mit Podcasting angefangen habe. Ich meine, ihr hört gerade Episode 4 von Kraft Entries, doch ich startete auch mit Nintendonauten einen Nintendo-Podcast. Falls ihr euch also für Videospiele interessiert, könnt ihr diesen ebenfalls abonnieren. Wird etwas regelmäßiger erscheinen als Kraft Entries, einfach da es da schlicht mehr Themen gibt. Kraft Entries erscheint ja bislang eher so quartalsweise und die Folgen sind auch kurz und knapp, würde ich sagen. Ob sich das in Zukunft ändert, wird sich zeigen. Ich bezweifle es aktuell, da 2018 mich besagtes Shop-Projekt gehörig einspannen wird. Und da sind wir ja beim Thema Selbstständigkeit. Da kann ich dann auch mal so ein Mini-Fazit geben zu meiner Selbstständigkeit und Craft. 2017 war für mich insofern interessant, dass ich bezogen auf Craft auch vermehrt Service-Aufträge bekommen habe. Also statt ganze Websites habe ich bestehende Craft-Projekte übernommen und erweitert oder mal nur die Updates und Backups durchgeführt, etwa für die Chibis-Agentur aus Darmstadt, wo ich für 3 Kundenwebsites in Support und somit die Aktualisierung von Kraft und Plugins übernommen habe. Da gab es bei einem Projekt dann auch das Problem, dass auf ein Plugin gesetzt wurde, was nicht mehr aktualisiert wird und man das dann eben mittelfristig ersetzen muss und dafür dann eben jetzt Pläne macht, wie man das in Zukunft alles handhaben wird. Für die Royal Design Werbeagentur aus Köln habe ich dann etwa WordPress-Feeds mittels dem Feed.me-Plugin in Craft-Templates des Kunden eingebunden, dazu technische Anpassungen, jQuery, Fehlerkorrekturen und sowas. Aber die WordPress-Service-Anfragen sind natürlich noch deutlich, deutlich in der Mehrheit, genau wie die Anfragen nach ganzen Websites. Also da kommt für WordPress irgendwie ständig was rein. Aber auch da war ich froh, dass ich einen Jungunternehmer von Craft überzeugen konnte und setzte für ihn eine einfache, mehrsprachige Craft-Website um mit Kontaktformular und einer rudimentären Produktdatenbank. Und schließlich habe ich vor ein paar Tagen die Webseite eines Tierarztes mit Craft umgesetzt, konnte leider auch nicht auf Craft 3 warten. An Plugins nutzte ich dann irgendwie Seomatic, Neo, A&M Navigation und Linkit. Also recht überschaubar, aber es ist auch eine Philosophie von mir, möglichst native Lösungen zu finden. Bei Neo habe ich dann auch ein paar Bauchschmerzen, da die Funktionalitäten etwas weniger elegant dann auch einfach mit Matrix umsetzbar wären. Navigation gibt es auch mehrere Möglichkeiten, diese etwa mit Structures umzusetzen. Ich gebe aber zu, dass hier auch die aus Budgetgründen nicht überall Custom-Lösungen möglich waren. Damit der Kunde eine gewisse Flexibilität hat, wurde der Großteil der Webseite mit Content-Bildern inklusive Galerie-Modul umgesetzt. Und die Schulung war so angenehm, dass ich das Admin extrem benutzerfreundlich umsetzen konnte. Es gab kaum Fragen oder Anmerkungen, auch weil vieles dank der Live-Vorschau selbsterklärend ist. Das tut dann einfach auch mal gut, wenn man sieht, wie gerne die Kunden auf einmal ihre eigene Webseite im Backend benutzen und bedienen können. Obwohl meine Haupteinnahmequelle in diesem Jahr WordPress war, bin ich aber mit der Entwicklung von Craft zufrieden. Am liebsten hätte ich ausschließlich Craft-Projekte, das ist klar, nicht ohne Grund erschuf ich craftentries.de. Dieses Jahr also dann so 3 Craft-Websites umgesetzt, einige Support-Sachen und dann am Ende des Jahres den großen Commerce-Auftrag an Land gezogen. Das sehe ich erstmal als positive Entwicklung und ich bin gespannt, wie sich das dann 2018 alles weiterentwickeln wird, denn auch dank Craft 3 wird es da dann genug Themen geben. Zu guter Letzt blicke ich dann nochmal auf Hard- und Software zurück, also ein bisschen off-topic. Meine Designarbeit nimmt immer mehr ab, weswegen ich überlege, mein Creative Cloud-Abo von Adobe zu kündigen und auf die Affinity-Programme wie Designer und Foto umzusteigen. Diese sind von der Bedienung ungewohnt, aber preislich kaum zu schlagen. Bezüglich Audio bin ich schon auf Logic Pro umgestiegen. Ja, dieser Podcast wird damit geschnitten und Videos würde ich wahrscheinlich mit Final Cut Pro schneiden. Also da will ich die Abo-Gebühren gerne sparen, aber an anderer Stelle habe ich irgendwie kein Problem, auch für ein Abo zu zahlen, nämlich für Ulysses. Das ist quasi mein tägliches Schreibprogramm, wo ich Kurznotizen oder Notizen aus Büchern genauso eintrage wie Blogartikel oder Podcast-Skripte. Und andererseits sind es nur 29,99 Euro im Jahr. Bei Adobe zahle ich das Doppelte pro Monat, nutze die Programme aber bei weitem nicht täglich. Things 3 wurde veröffentlicht und da ich gute native Mac- und iOS-Apps schätze, habe ich mir für alle Geräte die passende Software gekauft und das, obwohl ich gar kein To-Do-Listen-Mensch bin. Ich nehme es mir immer vor, diese zu pflegen und mache das dann eine Zeit lang brav und dann vergesse ich es wieder. Vielleicht klappt es diesmal. Transmit ist dagegen seit vielen Jahren mein täglicher Begleiter und so war es für mich keine Frage, dass ich auch sofort auf Version 5 upgraden werde. Ich mag SFTP per Benutzerinterface, per echter grafischer Oberfläche immer noch lieber als SSH im Terminal. Das gebe ich hier an dieser Stelle gerne zu und das ist ein bisschen Gewohnheitstier und deswegen habe ich dann auch eben das neue Transmit genutzt. Hardware-mäßig schlug ich dieses Jahr dann auch voll zu. Mit der Apple Watch S3 42 mm versuche ich mir das Uhrentragen quasi anzugewöhnen und es gefällt mir überraschend gut bisher. Ist eine gute Erweiterung zu meinem iPhone. Nachrichten dort abrufen, Google Maps anzeigen lassen auf Geschäftsreisen oder irgendwie die ganzen Tracker, die da eingebaut sind. Das gefällt mir auch, dass man irgendwie die Philips Hue-Lampen im Büro damit steuern kann. Alles sehr gut. Noch begeisterter war ich aber von den AirPods. Diese kabellosen Kopfhörer sind eine Wucht, toll für Skype-Meetings, auf Reisen, zum Podcast hören und alles. Für mich eins der besten Apple-Produkte der letzten Jahre. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, irgendwie so, naja, so viel Geld für Wireless-Kopfhörer und klappt das wirklich gut und dabei ist es so Hammer. Also im Case, also man hat ein paar Stunden, kann man die hören, dann kann man sie ins Case legen, da werden sie wieder aufgeladen. Das heißt, wenn man sie wieder rausnimmt, haben sie wieder ein bisschen mehr Saft. Der Wechsel zwischen den Geräten ist so reibungslos, so wunderbar. Also wirklich, ich bin Fan letztendlich, muss ich sagen. Fürs kreative Arbeiten habe ich mir dann noch ein iPad Pro 10,5 Zoll mit Apple Pencil gekauft, Wireframes für Kunden darauf skizzieren, etwas Bildbearbeitung und ansonsten Lesen von Fachbüchern oder Anschauen von Coding-Tutorials, also einfach perfekt. Um aber auch mobil coden zu können, muss ein Notebook her, doch leider überzeugten mich so die Modelle jenseits der 3.500 Euro nicht wirklich. Irgendwas fehlte mir da meist, Retina Touchbar vielleicht, mehr Anschlüsse, um dann irgendwie über 3.500, 4.000 Euro auszugeben, dann muss ich wirklich komplett begeistert sein, das war ich nicht. Daher kaufte ich mir als Übergangslösung nur ein Apple MacBook Pro 13,3 Zoll Retina mit i5 3,1 GHz Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB Festplatte. Das konnte ich insgesamt so mit meinem Gewissen besser verantworten und bisher klappt das Arbeiten damit eigentlich auch sehr gut und ich bin durchaus zufrieden. Mal sehen, wie lange ich dann dieses Notebook auch nutzen werde. Ja, dann wurde jetzt also am Ende dann der ganze Rückblick des Jahres auch etwas konsumlastiger als gedacht. Passend dazu wünsche ich an dieser Stelle dann allen Zuhörern frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas. Geil. Do 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 do.